Das ist mir eigentlich am allerliebsten, wenn die Menschen den Mut haben, ihr Ordenskleid abzulegen. Wir sind alle unterschiedlich und wir müssen es sein, damit eine Gemeinschaft funktioniert. Ich glaube, dass mein Anspruch ans Leben schon sehr hoch ist, dass ich das auch manchmal ganz schön herausgefordert habe. Jeder Tag muss ein Fest sein, mindestens.
Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge meines Podcasts Gespräche über Wandlung. Heute bin ich zu Gast bei der Künstlerin und Schauspielerin Marie Bäumer in ihrem Zuhause in der Nähe von Avignon in Südfrankreich. Hallo liebe Marie, wie schön, dass ich heute an diesem herrlichen Ort bei dir sein darf, wo du seit 17 Jahren lebst und auch arbeitest.
Ja, wundervoll, dass du gekommen bist. Danke.
Du bist 1969 in Düsseldorf geboren, Sternzeichen Stier, in Hamburg mit einer Schwester aufgewachsen. Dein Vater war Architekt, deine Mutter Ergotherapeutin und deine Kindheit und Jugend war geprägt von Freiheit und Kreativität. In den letzten Schuljahren hast du dann eine Waldorfschule besucht, bist in den Ferien als 17-Jährige allein mit dem Fahrrad durch die Bretagne geradelt und liebtest, wie übrigens auch ich, seit deiner Kindheit Pippi Langstrumpf. Und schon früh hattest du den Traum, Schauspielerin zu werden, besuchtest drei Schauspielschulen und erlangtest schließlich in Detlef Bucks Männerpension 1995 den großen Durchbruch. Hast du denn in diesen vielen Film- und Theaterproduktionen, wo du dann auch mit renommierten Preisen ausgezeichnet worden bist, einfach das Gefühl gehabt, du musst trotz dieses Ruhms, und du hast ja wahnsinnig viel Erfolg, du bist eine wunderschöne Frau, hast du da das Gefühl, oder hattest du das Gefühl, du musst irgendwie nochmal ausbrechen, nochmal was anderes machen? Weil jetzt bist du ja hier in diesem Ort, da kommen wir dann auch gleich nochmal ganz spezifisch drauf, was du hier machst. Aber mir geht's erstmal um diese Wandlung in dir, überhaupt zu sagen, ich bin nicht nur Schauspielerin.
Ja, spannend. Also im Grunde genommen der Weg in die Schauspielereien, was ganz Intuitives gewesen mit der Eskapade, angeregt tatsächlich auch durch diese unfassbare Tour durch die Staaten mit den drei Pferden für die Arte-Produktion, Arte-ZDF, zwei im Wilden Westen, vor ich weiß nicht wie vielen Jahren jetzt, ich bin immer so schlecht mit Zeiten, ist auch schon eine Weile her. Und das hat nochmal einen ganz großen Anstoß in mir gegeben, in etwas Essentiellem, was, glaube ich, meiner Persönlichkeit entspricht. Sprich, große, weite Freiheit und darin so ein Mikrokosmos, so ein kleines Nomadentum mit einem Auftrag. Und das war, und Pferden einfach auch. Und das war in allem zusammen etwas, was sehr auf etwas, was glaube ich ja wirklich in mir veranlagt ist, gestoßen hat. Und daraus kam dann Stück für Stück durch unterschiedliche Anregungen nochmal von außen mit der Frage, ob ich mit meiner Methode als Schauspielerin und Schauspieldozentin, die ich erarbeitet hatte, etwas tun kann für Menschen außerhalb vom Schauspiel. Und dann hat sich das irgendwo alles ganz spielerisch ergeben, dass sich das so zusammengefügt hat und mich selber eigentlich eher überrascht hat, wie viel Raum das plötzlich einnahm. Und ich bin dann ganz aus meinem Gefühl heraus dem gefolgt, immer wieder auch abgewägt, wenn Drehangebote kamen, ist es das oder ist es das? Und irgendwie war immer die Eskapade ganz stark da, die sagte, ich will dich, ich brauche dich, du musst mit meiner Mission gehen hier. Und es war so erfüllend und verlockend und dann auch der Wunsch bei mir, dass es wirklich seine Form findet. Und dann habe ich darüber wirklich sehr viel Kraft und Energie da reingegeben, die Jahre.
Du hast ja mit diesem Atelier Escapade, ich habe irgendwas überlegt, sage ich jetzt Escapade aus wie Französisch oder Escapade, aber ich habe dann gehört, dass du immer Escapade sagst. Also du hast ja mit diesem Atelier Escapade so eine ganz eigene Methodik entwickelt, die den Menschen dabei hilft, ihren persönlichen Wesenskern freizulegen, zu entdecken, zu leben und auch schließlich so die größtmögliche Freiheit dabei auch zu erfahren. Oft unterstützen dich dabei auch die Tiere. Und interessanterweise bezeichnest du dich selbst ja nicht als Coach, sondern als Künstlerin. Dein Atelier Eskapad nicht als Seminar, sondern als kreativen Gestaltungsraum. Und deine Methodik nicht als Therapie oder Pferdecoaching, sondern als deine ganz eigene. Wie ich schon sagte, ich habe ja selber gerade ein bisschen was erfahren, so im Schnelldurchlauf. Und wir kommen dann natürlich auch noch sehr viel mehr auf das, was du da tust. Aber ich würde ganz gerne noch mal wissen, dieses Helfen. Weil ich habe immer das Gefühl, wenn ich dich so beobachte, dass du ja schon den Menschen ganz, ganz stark auch hilfst. Also fast so ein bisschen wie so eine Art, müsste ich doch wieder das Wort Lebenscoach verwenden. Ich weiß, ich darf das Wort Coach nicht verwenden. Aber dieses fast so wie so eine Heilerin. Siehst du dich selber auch so? Oder ist dieses Wort helfen vielleicht nicht ganz passend? Also mir kam das so, als ich dich über dich las und über dich ja ein bisschen forschte.
Ja, ich habe einen amerikanischen, ich sage jetzt einfach mal, Lebensbegleiter gehabt, der lustigerweise auch Schauspieler war, dann Psychologie studiert hat, als Psychologe und Therapeut und Aufsteller, Familienaufsteller gearbeitet hat. Das war, glaube ich, so eine seiner größten Stärken. Der hat eben in der zwischen der Dordogne und der Provence gearbeitet. Und ich habe den kennengelernt über eine Freundin und habe eine Weile ihn so als, ja, ich sag mal, so ein bisschen so ein Master irgendwie gehabt. Und lustigerweise hatte ich kurz davor zu meiner Freundin gesagt, meiner Besten, die sehr, ja, mir einfach sehr nah ist und sehr intuitiv: ich wünsche mir jetzt gerade jemand, von dem ich lernen kann, so als meine Begleitung und in meinen Prozessen irgendwie, der Englisch spricht. Und sie sagte, ja, ich bin auch gerade total mit Englisch ganz nah. Das hat irgendwie so eine ganz schlichte, aber sehr direkte Emotionalität. Und so, und dann kam der in mein Leben. Und der war auch Schamane, also der war wirklich sehr breit aufgestellt, aber eben dieser Ursprung des Kreativ-Künstlerischen hat uns, glaube ich, irgendwie auch sehr verbunden und sehr, sehr welt- und erdbezogen, irdisch auch, und trotzdem eben so eine ganz eigene Form der Spiritualität, die mir sehr entgegenkam, hat sehr viel mit Bildern gearbeitet. Und irgendwann kamen wir mal an diesen Punkt, da ging es tatsächlich so um diesen kreativen Anteil in mir, der immer seinen Raum sucht und braucht und Ausdruck will, und diesen anderen Teil, den ich selber auch noch gar nicht so richtig benennen konnte. Und dann habe ich ihn gebeten, da einmal reinzugehen, weil er so tief in die Sachen reinempfinden konnte und dann eben mit Bildern eigentlich wieder so rauskam. Und irgendwie erinnere ich mich noch an den Satz, dass er sagte, definitely both, but doesn't matter what you do, you are a healer. Und das hat ganz schön in mir nachgeklungen, dass vielleicht im Tiefen ein Anliegen ist, kein Anspruch. Und das ist mir ganz wichtig. Nicht der Anspruch, ich glaube, der ist auch gefährlich oder kann schnell gefährlich werden, sondern das Anliegen, mit Menschen gemeinsam Türen zu öffnen, die ihnen diesen unglaublich weichen, wundervollen Swing erleben lassen, wenn sie ganz in ihrer pursten emotionalen Anbindung sind. Und das ist so, ich sage immer, das ist großes Kino. Das ist so eine Schönheit, die dann vor einem sich entblättert. Und das ist am Ende völlig egal, ob jemand aufgelöst in Tränen da sitzt oder strahlt. Und meistens ist es auch, oder oft ist es beides. Erstmal kommt das eine, kommt wie das andere. Mit dieser Lebendigkeit in der Emotionalität.
Mhm. War denn alles fließend auf diesem Weg der Wandlung oder hast du auch manchmal Momente gehabt, die dich haben zweifeln lassen?
Also es gab ja zahlreiche Herausforderungen und ich vergleiche das gerne auch mit Präsituationen, wo immer eigentlich nicht lösbare Aufgaben sind. Also das ist und bleibt eine Heldenreise, einen Film zu realisieren. Ich habe nach wie vor solchen Respekt vor den Filmemachern von Anfang bis zum Ende. Für uns Schauspieler, wir sind ja auch nur Teil des Ganzen. Es ist auch eine große Herausforderung, aber da ist der Rahmen ja schon geschaffen. Und die Eskapade ist ja etwas, was ich komplett selber kreiert habe, mir ausgedacht habe, gebaut habe, strukturiert habe, visualisiert habe und dann umgesetzt habe, auch mit ganz wunderbarer Unterstützung von all denen, die von Anfang bis jetzt dabei waren. Aber natürlich gab es da auch Herausforderungen durch die Pandemie hindurch. Das Ganze war eigentlich gar nicht möglich. Also ich habe Sachen gemacht. Ich habe auf einer Baustelle in den Alpinen auf einem Hof, wo ich mit meinen Pferden in der Zeit war, Leute aus Deutschland eingeladen, die auch sehr mutig dann gekommen sind mit Freundinnen, die dann irgendwie die letzten Kontakte zwischen den Zeilen, damit überhaupt noch jemand Essen gebracht hat, weil das war auch damals ja alles eigentlich gar nicht möglich, was zu liefern oder so, sich da mutig zur Verfügung gestellt haben. Und es waren wirklich sehr, sehr spezielle Situationen. Aber ähnlich wie beim Schauspiel, immer wenn ich gemerkt habe, ich komme an eine Grenze, war es nie, dass ich das Ganze wirklich in Frage gestellt habe, sondern mehr, gut, so geht's jetzt hier nicht. Schritt zurück, wie geht's dann weiter?
Wenn du gerade vom Film gesprochen hast, würde mich interessieren, auf dieser anderen Seite deines Lebens, wo du ja eben als Schauspielerin arbeitest, ob es dich doch auch belastet hat während deiner Karriere, dass du immer wieder so mit Romy Schneider verglichen worden bist. Du siehst ihr ja ein bisschen ähnlich und in dem Film Drei Tage in Quiberon hast du sie ja sehr berührend gespielt. Fühltest du dich oder fühlst du dich da manchmal in deiner Individualität verkannt oder kann eine solche Ähnlichkeit auch ein Segen sein?
Ja, also im Grunde genommen ist vielleicht das Anstrengendste in dem Ganzen, dass das Thema einfach immer da ist. So lustig, wenn man nicht aus einer Schauspielerfamilie kommt und dann immer mit so einem großen Namen aber ständig in Verbindung gebracht wird. Stell mir so vor, dass es so ein bisschen geht's dann auch den Schauspielerkindern, die immer mit Vater oder Mutter so, ja, ihr Vater war ja auch ein sehr großer, aber im Kern hat mich das nie gestört. Für mich ist das eine einfach der, ja, also berührendsten Filmschauspielerinnen ihrer Generation und unglaublich spannend, die Physis, die sie hatte, die Sinnlichkeit und die männliche und weibliche Energie oder Kräfte, die sie so auch vereinbart hat. Und das ist sehr spannend, da kann man sehr, sehr vieles dran üben, studieren, lernen. Und es gibt natürlich Schlimmeres, als mit Romy Schneider verglichen zu werden. Es ist, wie gesagt, nur so, dass ich irgendwann denke, ja gut, das Thema hatten wir jetzt, dann geht's weiter. Aber mich hat das nie in irgendeine tiefere Krise geworfen oder weiter beschäftigt. Ich glaube, es hat die Presse mehr beschäftigt als mich. So.
Du reist ja auch immer wieder temporär in deine frühere Heimatstadt Hamburg, und dort, um dort als Schauspieldozentin zu arbeiten. Wendest du da mit den Schauspielern eigentlich auch dieselbe Methodik an wie bei deinem Atelier Eskapade oder ist das etwas ganz anderes?
Also das ist schon nochmal anders, sehr viel spezifischer und ja, dann mehr eben auch auf den Aspekt der Darstellung konzentriert. Aber es gibt Dinge, die jetzt auch von der Eskapade in diese Arbeit mit einfließen. Also die drei Grundpfeiler, Raum definieren, einnehmen und halten, Verbindung zu sich und zum Umfeld oder zum Gegenüber herzustellen, das Anliegen zu klären, die Vision, den Weg klar zu beschreiben und die dritte Situation oder Pfeiler, sich in Bewegung zu setzen und auch berühren zu lassen, um andere zu berühren. Das sind drei ganz wesentliche Aspekte, die auch für die Schauspieler nicht nur in der Grundlage wichtig sind, sondern auch hilfreich. Und es ist eigentlich ganz schön, weil ich so das Gefühl habe, dass ich dadurch meinen Ansatz noch mal ein Stück weit auch erweitert. Also es ist ein bisschen wie so ein Dialog zwischen den beiden Seiten.
Der französische Begriff Eskapade, also Eskapad im Französischen, ist aus dem Lateinischen abgeleitet und bedeutet das Ordenskleid ablegen oder sich seiner Gewohnheit zu entsagen. Damit kann so ein mutwilliger Streit gemeint sein oder das Entwischen aus einer alltäglichen Situation. Im Pferdesport bedeutet Eskapade, dass ein Pferd ein Hindernis verweigert. Während einer Eskapade kann es also passieren, dass wir aus der gewohnten Fassung geraten. Was genau passiert mit mir als Teilnehmerin bei deinem Atelier Eskapade? Was macht es mit mir und was macht es mit dir?
Also das ist mir eigentlich am allerliebsten, wenn die Menschen den Mut haben, ihr Ordenskleid abzulegen. Das ist auch wieder ganz spannend, weil das im Grunde genommen ist das die Aufforderung oder ich sag mal freundlicher die Einladung, die wir aussprechen, in einem sehr geschützten Rahmen, in einem wunderschönen Umfeld, in der Natur oder in unserem Chateau, bei den Freunden von mir, in einer Oase, sich ganz auf sich besinnen zu können und zu sagen, ich habe jetzt den Mut und ich habe hier tolle Begleiter und Partner, die Pferde, um zu gucken, was passiert, wenn ich dieses Kleid mal für 3 Tage in den Schrank hänge. Und einige machen das eben ganz behutsam, schlüpfen mal aus dem Ärmel raus und dann nochmal schnell wieder rein. Und einige nehmen es und werfen es aus dem Fenster und sagen, oh, das war jetzt aber kühn, und schauen nochmal hinterher, wie es da so liegt. Und ich glaube, dass es auch zutiefst menschlich ist, dass wir uns im Laufe des Lebens mit Strategien behelfen, die uns scheinbar oder vielleicht auch wirklich eine Struktur oder eine Sicherheit geben. Und dass dann so im Laufe des Lebens immer wieder Angebote kommen, Schwellen zu überschreiten, neue Räume zu öffnen, Neues zu wagen, anders Dinge zu tun, manchmal auch eine ganz von außen vorgegebene Kehrtwendung, die eingeläutet wird durch Abschiede oder berufliche Veränderungen, was es auch immer ist. Und diese Schwellen zu überschreiten, das braucht viel Mut. Und es braucht manchmal dann auch eine unterstützende Hand mindestens. Und ich arbeite ja auch nur in Gruppen. Und das ist eben auch etwas, was die Teilnehmer sehr unterstützt bei solchen Prozessen. Es ist ein ganz starkes Augenmerk darauf, dass jeder ganz für sich in seinem Timing und mit seinen Anliegen die Aufmerksamkeit bekommt und seine Schritte machen kann und gleichermaßen aber auch ein ganz großes Wohlwollen von dieser Gruppe erfährt. Auch da bin ich über diesen Schauspielunterricht und meinen Ansatz und meine Pädagogik, dass wirklich eine ganz große Offenheit und Wahrhaftigkeit und Zugewandtheit da ist, den anderen Teilnehmern gegenüber. Und man sofort aus einer Bewertung, Konkurrenz herausgeht, indem, dass man einfach nur sieht, oh, das ist schon richtig toll und das kann man ergänzen. Oder das fällt mir leicht und das würde ich gerne auch nochmal wagen. Anstatt eben immer zu sagen, oh, die kann das toll und das kann ich nicht. Oder das, also in diese Haltung reinzufinden. Und das gelingt, was ich manchmal fast erstaunlich finde, weil es ja gesellschaftlich überhaupt nicht gelehrt wird, gelingt das doch ziemlich schnell und gibt immer wieder ein ganz starkes Gefüge und Halt auch in diesem Rahmen dann. Und je stärker dieser Halt ist und der Grund, desto, wie auf einem guten Trampolin, desto höher trauen sich die Teilnehmer zu springen. Und ich habe überhaupt keine Angst vor großen Emotionen, hoch, tief, breit. Ich sag mal, her damit und kann da total mitgehen und bin begeistert, wenn Menschen wirklich Mut haben und sagen, so. Und das führt dazu, dass wir wirklich auf Menschen treffen nach einem Jahr, die sagen, that was a game changer. Das hat mein Leben einfach komplett verändert. Ich habe damit eine Initialzündung für das und das und das erlebt.
Und wie verändert es, nochmal die Frage, dich, was gibt es dir, dies zu tun?
Ich glaube, ich könnte das sagen, dass ich hier mit die größte Freiheit und die größte Schutz erlebe. Also im Stellvertretenden das, was ich auf dieser wunderbaren Reise erlebt habe, ist dies auch eine selbstgewählte Form in Rahmen, die mir sehr vertraut sind, in denen ich mich sehr wohlfühle, die sehr unterstützend sind. Die Familie Delgado, die Pferdeartisten, von denen ich auch zwei Pferde, aus deren Zucht ich zwei Pferde habe, dann meine Freunde im Schloss, mit deren Kinder mein Sohn in die Waldorfschule gegangen ist. Das ist einfach jahrelang gewachsene Bindungen, die uns jeweils ihre Türen öffnen und sehr, sehr familiär dieses Projekt aufgenommen haben und einfach auch ein ganz großes Interesse daran haben. Also das ist auch so ein Austausch. Meine Freundin Marien im Schloss sagt jedes Mal hinterher wieder, ja, und das ist so erstaunlich, wenn ich den Mann gesehen habe, wie der ankam und jetzt und wie, was machst du denn immer mit denen? Aber ich gesagt habe, jetzt mach doch mal mit zu ihr und ihrem Mann. Haben sie dann auch gemacht tatsächlich, weil ich kann es dann auch nicht gut erklären. Wie gesagt, macht es einfach mal. Und auch das, dieses Interesse, der Austausch, das ist zum Beispiel etwas, was mir unheimlich viel Freude macht. Also ich interessiere mich wirklich für den Menschen in seiner Natur und was ihn dahin geführt hat zu dem, was er da ist, was ihn weiterführt zu seinem Ursprung wieder. Ich glaube sehr an diese kindlichen Ursprünge und liebe das einfach auch, wenn man so in den Menschen dieses, ja, dieses pure und ganz ursprüngliche eben erkennt und wie viel auch abfällt von Menschen, wenn sie feststellen, dass das ihre größte Kraft ist und dass sie sich gar nicht so anstrengen müssen, irgendwas herzustellen oder zu sein. Und dann ist es eben so, dass es auch ein großes Abenteuer ist. Das ist für mich auch was Wichtiges, dass darin sehr viel Freiheit auch ist. Die Form trägt, die gibt uns allen einen Halt und diese Form ist sehr elastisch. Und ich bin mit meinem sehr überschaubaren Team, wir sind ja nicht 80 Mann mit einem sechswöchigen Drehplan, sondern wir haben 3 Tage unser Basisatelier und ich kann auch jetzt nach der langen Erfahrung Schauspieler zu begleiten, Schauspielstudenten zu begleiten, Teilnehmer in den Ateliers zu begleiten, mich selber zu begleiten auf meinem Weg, kann ich auch sehr schnell mich einlassen auf das, was die Menschen vorgeben, die Gruppe vorgibt. Jetzt bei unserer letzten Eskapade war das auch so, dass wir einen ganz stringenten Plan hatten, der dann nachher sich eigentlich täglich immer mehr auflöste durch das, was da gefragt wurde. Und dass ich irgendwie auch gemerkt habe, die Teilnehmer kamen jetzt schon das 2. Mal. Eskapade Part 2, das war wundervoll. Und wir kannten uns natürlich dann auch schon gut. Und dann ist da auch noch mehr Möglichkeit drin, zu improvisieren und Dinge anders zu machen. Und das hat mich dann selber komplett überwältigt, weil das wirklich eigentlich die waren, die dann diese Form auch mitbestimmt haben.
Also kann man auch diese Eskapade mehrmals, oder sagen wir mal, ist es auch gut, immer mal wieder an sich zu arbeiten in dieser Form mit dir zusammen? Also das ist nicht so wie einmal muss man nach New York, ich sag's mal so dieses, sondern es tut gut, wenn man immer mal wieder in seine Seele ein bisschen hineinschaut.
Ja, also die Idee, da 3 verschiedene Ebenen anzubieten, die kam im Laufe der Zeit und war jetzt wirklich richtig von diesen Teilnehmern angeschoben. die sagten, also wenn's Eskapade Teil 2 gibt, dann kommen wir. Das wollen wir. Und dann habe ich gesagt, gut, dann machen wir das jetzt noch schneller als geplant, schon in diesem Jahr. Und da ja die ganze Geschichte auf diesen drei tragenden Grundpfeilern, die wirklich auch ein gutes Fundament bilden, aufgebaut ist, war es für mich auch plausibel zu sagen, dann sind wir jetzt bei Part 1 in der Installation im Körper, also ganz starker Fokus auf die Physis, auch wenn jedes Atelier 3 Tage einen Tag hat für einen dieser 3 Grundpfeiler. Aber im Gesamten ist erstmal dieser Fokus auf den Körper. Die Schrauben und Blockaden im Körper wahrzunehmen, lösen zu können, festzustellen, was das alleine schon für Energie freisetzt, die Mut, die Gefühle freizulegen, die Kraft dann auch fokussieren zu können, bündeln zu können und einen Fokus zu setzen auf das, was ich möchte in meiner Umsetzung. Also damit schon mal so in die eigene Führung und Begleitung reinzukommen. Und bei der zweiten waren wir dann bei der Verbindung. Und da habe ich gesagt, hier ist die Überschrift Mut zur Sichtbarkeit. Und das war enorm. Also der Mut war da auf jeden Fall. Ganz viel Offenheit, ganz viel Vertrauen. Und es war wirklich ein Festival der Gefühle, muss man einfach sagen. Und damit eine ganz starke Lebendigkeit. Also das ist ja einfach, viele Menschen haben so Angst davor und denken, oh Gott, es wird ganz furchtbar. Wo ich immer denke, Wahnsinn, wie vital die Menschen dann werden, wie sichtbar, wie lebendig. Also die Zellen, die Haut ist gut durchblutet, da ist einfach Energie am Start und das, wonach wir uns ja eigentlich alle sehen. Und da, wo dann das noch zu sehr im Körper steckt, da bin ich dann manchmal wirklich, habe ich Leute auf die Matte gelegt und gesagt, so, und jetzt alle ran und dann sind wir in den Körper rein, dann wird richtig geknetet und gemacht und gezogen und für die wahnsinnigen Lachen. Und es ist immer so, wenn wir emotional außer uns sind, geht es als erstes um das Hinein- oder Zurückfinden in den Körper. Der Körper ist immer die Basis, wie die Verbindung zur Erde, Körper. Das nächste ist die freigelegten Gefühle. Und dann wäre hier hatten wir jetzt eben das Thema Emotion und Hingabe, das liebe ich ja auch so, Hingabe statt Aufgabe, weil wir ja so gerne immer als Deutsche vor allen Dingen so viele Aufgaben erledigen und noch und noch und noch und noch mehr. Und die Hingabe, das war wundervoll. Also wirklich zu sagen, okay, auch im Alltag, in kleinen Dingen, hingebungsvoll zu sein, sich ganz einer Sache zu widmen und zu sehen, was das auch in so einer Welle wieder zu einem zurückträgt. Und dann wäre plausibel in der dritten Folge, also sagen jetzt, wenn jemand sagt, okay, und ich möchte da noch weitergehen, ist dann die Bewegung, die geistige Kraft, die Inspiration. Und wie, es gibt auch viele Menschen, die von vielen träumen, aber es heißt noch lange nicht, dass sie diese Träume umsetzen. Und das ist etwas, was mir eigentlich immer leicht gefallen ist. Und wo ich auch nie gebremst wurde und was ich ganz, ganz erstrebenswert finde, dass man eben nicht nur sagt so, gut, jetzt habe ich ein Bewusstsein über, dass ich begreife über die Physis, nicht nur verstehe vom Kopf, sondern ich begreife wirklich. Das heißt, ich stelle mich mit meinem gesamten Sein und der sinnlichen Erfahrung in etwas hinein. Dann habe ich den Mut, wirklich mir zuzuhören, Gefühle als was Wundervolles zu erleben und was Gewinnbringendes in der Verbindung mit mir und mit Menschen. Und was mache ich dann? Mhm. Dann geht's ja immer wieder auch um den Punkt, wer bin ich in der Welt und was ist meine Form oder mein Ausdruck? Und das ist natürlich was ganz Wesentliches, dass man dann sagt, gut, und das ist jetzt mein Feld und da stelle ich mich rein und jetzt konkretisiere ich das auch. Und das wäre dann dieser dritte Part. Und diese letzte Gruppe hat wieder eine Dynamik in Gang gesetzt. Die haben dann am Ende tatsächlich gesagt, sie möchten jetzt ein Abonnement. Weil durch das Allerschönste für mich, wo ich sage, das fasse ich jetzt alles nicht mehr. Wie herrlich ist das denn? Und ich merke auch, dass mich das so inspiriert, wenn da so ein starkes Echo ist. Also wenn ich einfach merke, diese Arbeit ergibt so viel Sinn. Und ich versuche mich da immer als Mensch rauszustellen, auch wenn ich sage, ja, da beißt die Maus keinen Faden ab, ich bin die Gründerin und Ideenbringerin des Gesamten. Ohne die Menschen, die mitgemacht haben, hätte ich es, und das ist jetzt nicht so ein Spruch am Rande, ganz ernsthaft, nicht geschafft. Oder würde es auch heute nicht ausüben können. Ich habe sehr viel auch erkannt, was ich nicht kann. Also ich bin vielleicht Art Director hier und kann in einer halben Stunde ein Programm für einen Tag erstellen. Aber ich kann ganz viele Dinge auch nicht, die in meinem Team Leute wunderbar können. Das ist auch sehr gesund und gewinnbringend, solche Prozesse zu erleben.
Also ich meine, ich kann dir wirklich ein großes Kompliment machen, weil ich habe ja gerade das Glück gehabt, dass ich eine Stunde mal so ein bisschen hineinschnuppern durfte. Also erst ohne dein Pferd, dann mit deinem Pferd. Und ich muss sagen, du fühlst dich selbst nach so einer Stunde anders. Mhm. Und das sind ja nur so Kleinigkeiten, die du tust. Also du denkst eigentlich, du tust gar nicht viel, aber sie machen eben ganz viel mit dir. Also nur wenn du kommst und einem so ein bisschen sagst, den Kopf anders halten oder man mit dem Pferd, das war eine große Herausforderung für mich, durch die, wie nennt man das, Manege ist das nicht, wie sagt man dazu? Diesen
Round Pen.
Und läuft.
Manege ist doch sehr schön. Lassen wir es dabei.
An der Longe, gut, sage ich das richtig? Beziehungsweise man zieht das Pferd ja gar nicht, sondern das Pferd geht mit dir und du hast... Ich habe dann anscheinend irgendeine bestimmte Ausstrahlung und das Pferd hört dann auf mich oder geht mit mir zusammen. Also ich finde, dass du wirklich eine wahrhaftige Magierin bist. Also das kann man einfach erleben, wenn man das, ich glaube, wenn man das nur hört, dann kann man das sicherlich sich nicht so vorstellen. Also ich denke, man muss es einfach tun. Und was mich auch sehr fasziniert hat, ist, dass man sich ja gar nicht auf das Pferd setzt. Ich hätte gedacht, man muss sich jetzt auf das Pferd setzen und dann reitet man damit und dann spürt man irgendwas, sondern man steht ja neben diesem Pferd. Und also mich hat deine Gabe wirklich sehr tief beeindruckt. Ich habe auch ein bisschen Angst, muss ich zugeben, vor Pferden, aber die habe ich da gar nicht gehabt. Also nur am Anfang vielleicht so ein bisschen Respekt. Aber was ich mich vorhin so fragte, du hast ja zwei Hengste, also keine Stuten. Sag ich das richtig? Mhm. Oh Gott, das ist ein Wallach, muss ich ja alles nochmal lernen. Warum das männliche Pferd? Weil eigentlich, und das hat mich so vorhin so verwundert, diese unglaubliche Sensibilität des Pferdes für mich, weil ich habe ja, wie gesagt, gar nichts gezogen. Das ist ja dann mit mir mitgegangen. Würde man ja so im Weitläufigen, wie man es auch so lernt, eher, also dieses Gespür, dieses Feine, würde man ja eher denken, dass das so ein Privileg der Weiblichkeit ist. Mhm. Also warum ein Hengst?
Ja, das ist ja auch eins meiner Lieblingsthemen. Die Hengste habe ich tatsächlich hier entdeckt in Südfrankreich bei dieser Familie. In Deutschland haben wir natürlich auch Gestüte, wo Hengste stehen und so weiter. Aber in den gängigen Reitstellen ist das schon sehr, sehr selten und ist immer etwas bedenklich. Der Hengst wird schnell so als etwas gefährlich und betrachtet. Und das war für mich ein unglaubliches Erlebnis. Mein mitwichtigsten Lehrer, Frédéric Pignon, der Freiheitsdressur macht und ausschließlich mit Hengsten arbeitet, zu erleben. Mit mehreren Hengsten in der Manege. Und da war sowas in mir, wo ich sagte, so, das will ich auch. Das finde ich so unglaublich. Und dann die Rasse der Lusitanos, portugiesische Rasse, die für mich gleichermaßen was sehr Verbundenes haben, wie auch sowas bisschen Göttliches, also so eine Aufrichtung und eine Schönheit und was Tänzerisches. Also war ich wirklich vollkommen hin und weg. Und es ist so, dass einmal ja auch spannend ist, dass wir immer wieder denken, das Männliche hat nicht diese ganz, ganz, ganz hohe Sensibilität. Und das, glaube ich, das ist ein Missverständnis. Also das wäre ja dann eigentlich auch fast so, als würden wir Männern diese Sensibilität absprechen. Und ich finde es immer wieder so spannend zu sehen, wie viel Anteil männlich-weiblich in einem Menschen drin ist. Und ich glaube, es würden jetzt auch viele Paare bestätigen, dass es durchaus bei der Frau vielleicht 70 männlich, 30 weiblich und beim Mann umgekehrt irgendwie gibt. Und dass sowas auch sehr entweder zu Konflikten führt, weil sich beide darin gar nicht so wohl und eingerichtet fühlen oder genau ergänzend ist und genau richtig läuft. Die Hengste haben eine sehr, sehr hohe Sensibilität, naturgemäß, weil sie einfach auch zuständig sind für sehr viele Dinge im Außen. Das kann auch dazu führen, dass sie eben den Fokus nicht so leicht halten können. Diese Rasse vor allen Dingen und auch diese Zucht gerade, weil die eben nicht Stierkampf betrieben haben, wofür die auch sehr viele Linien ausgebildet haben oder weitergezüchtet haben, sondern für artistische Zwecke, sind sehr menschenbezogen. Also ich sage immer, in diesen Pferden steckt in jeder Zelle ganz viel Liebe drin. Und das ist auch etwas, was man sehr spürt. Dann kommt noch dann der nächste Schritt dazu. Welche Kandidaten suchst du dir? Bei mir sind das Beuteschema ist der große Junge. Ich nenne die auch immer die Jungs, meine drei Pferde. Die, wo alle da stehen, sagen so, oh mein Gott, sind die süß. Und dann aber auch so ein bisschen Spätzünder. Also man einmal denkt, ja, okay, Jungs, jetzt ist aber auch mal gut. Jetzt sind wir nicht mehr 5, sondern auch mal 10. Und jetzt kann man, was für ein Pferd eben anderes Alters als für einen Menschen, jetzt kann man sich ja mal so ein klein bisschen am Riemen reißen. Nein, kann man nicht, wenn man so tickt. Und dafür liebt man sie dann auch wieder irgendwie. Und dann eben diese ganz, ganz hohe Sensibilität, die, wie alles dann immer, genau wie beim Menschen, eine ganz besondere Aufmerksamkeit braucht. Sprich, das sind Kurzstreckenläufer. Das sind nicht wie beim Menschen, genauso kann man die nicht über Stunden beanspruchen und sagen, das läuft plan durch. Sondern da geht die Energie kurz ganz hoch, dann ist es alles wundervoll und dann braucht's Pause. Schlafen, essen, Ruhe, abschalten, sich wälzen, was auch immer. Und es ist eben, also auch du hast das ja total schön vorhin schon so schnell übersetzt, diese ganz wenige, was es braucht, um sich gemeinsam in Bewegung zu setzen, ohne Druck, ohne Ziehen, ohne irgendwas. Nur durch dein fröhliches Engagement, was du da reingebracht hast. Und in dem Moment, wo du ja auch enorm, ja, in dieser kurzen Zeit, die wir da reingegangen sind, das mal auszuprobieren, erst für dich deinen Raum eingenommen hast, dich da aufgestellt hast, eingerichtet, so ein paar kleine Schrauben gelöst hast. Und dann beim Pferd war das richtig sichtbar, wie du so Stück für Stück diesen Radius erweitert hast. Und fast unmerklich, und ich glaube, manchmal ist es einem das in dem Moment auch gar nicht so bewusst. Was ich wunderschön fand, war dein Dialog sofort mit dem Pferd. Das ist was Wundervolles. Das zeigt auch wirklich Talent, eine Verbindung herzustellen. Und du hast ja auch vorher gesagt, für dich es geht ganz viel über das Wort. Baccarat ist Zwilling vom Sternzeichen, das ist wie bei Menschen genauso, der redet den ganzen Tag lang, das geht dann über die Ohren, das sieht man immer und in den Zeichen. Und man kann super mit dem reden. Man kann auch sagen, Baccarat, jetzt brauche ich wirklich mal ganz kurz hier deine Aufmerksamkeit oder bitte kümmere dich mal um den, der hat gerade einen Riesenschreck gekriegt. Dann kann der plötzlich so umswitchen, obwohl er oft so ein bisschen Quatsch macht. Und es war so niedlich zu sehen, wie der das auch toll fand, dass du so, ah, so, komm mal hier, müssen wir da, nimm mal die Sonne. Und er da sich so, ja, so dachte, die hat was vor, die Frau, da gehe ich jetzt mal mit. Und schon ist eine Geschichte da. Ich sag auch immer zu den Teilnehmern, in solchen Momenten sucht euer Narrativ. Und da sind wir wieder bei dem kreativen Ursprung. Ich habe mir das gar nicht so bewusst überlegt, sondern ich habe mir gesagt, okay, ich bin kein ausgebildeter Coach, ich habe Mediation mit Pferden, also Übersetzung, sage ich jetzt mal, von dem, was gibt das Pferd für ein Zeichen oder was empfinde ich, was kommt da an und zum Menschen wieder zurück gelernt. Ich habe mit einem Mann gelernt, der vom Martial Arts kam, Autodidakt mit Pferden, war in Amerika, angefangen hat und dann hierher kam, den ich phänomenal fand in seiner Natürlichkeit, Direktheit, unglaublichen Feinheit mit Pferden und eben maßgeblich von diesem Pferdeartisten. Und auf dem weiteren Wege habe ich mich immer wieder gefragt, und auch das ist für mich Teil der Eskapade, wo fühle ich, Marie, mich authentisch und richtig? Dann habe ich so angefangen, die Website zu formulieren und dachte, oh, rutscht gerade so aus auf so Begrifflichkeiten aus diesen Bereichen. Dann liest man das so und dann dachte ich mir, das macht mich irgendwie so müde. Warum macht mich das so müde? Das interessiert mich eigentlich gar nicht. Und ich dachte, ja, das ist von irgendwo so zusammengesammelt, aber es war nicht wirklich meins. Und das war wirklich ein ganz schöner Prozess. Und dann habe ich auch da gedacht, gut, dann erzähl als erstes von der Geschichte von den Staaten, von dieser Tour, weil da geht bei allen sofort eine Tür auf und jeder will irgendwie mit. Und das ist immer nur ein stellvertretender Moment. Und als ich dann gemerkt habe, zu sagen, ja, du kommst vom Kreativen, du kommst vom Artistischen oder vom Schauspiel, vom Darstellerischen, wie stelle ich mich in etwas hinein? Sehr viel in der Imagination. Wenn ich Menschen und Pferde zusammenlaufen sehe, habe ich sofort eine Filmszene. Und das macht denen ja auch Freude, wenn man das dann so ein bisschen nutzt, um Bilder zu kreieren mit ihnen zusammen. Und je mehr ich mich darauf verlassen habe und da zugehört habe, desto wohler habe ich mich gefühlt. Und desto einfacher fiel es mir auch, meine Sprache und meine Übersetzung zu finden. Und das ist das, wozu ich auch Menschen ermutige, dass ich immer sage, klar, wenn wir was Neues lernen, brauchen wir erstmal auch einen Schritt des sich darauf Einlassens und zu sagen, gut, diese Schritte übe ich jetzt, diesen Gestus. Ich versuche sehr viel über den Körper beizubringen, eine Sicherheit zu schaffen, da Mut, sich Raum zu schaffen, Raum zu nehmen, einzuladen und dann in den Schwung zu kommen. Und ich meine, 80% unserer Teilnehmer haben mit Pferden überhaupt nichts zu tun. So wie du auch sagst, total schön, wenn Menschen mit Angst kommen vor Pferden, gehen die nie mit Angst weg. Das fällt ihnen aber auch gar nicht auf, weil ich da gar nicht explizit drauf eingehe. Außer jemand hat wirklich einen traumatischen Moment erlebt, aber das ist eigentlich so in dieser Form noch nie vorgekommen. Und dann wandern sie frei mit Hengsten um die Häuser. Und
ich glaube, das ist auch das Unbekannte so ein bisschen, dass man, wenn man halt nicht mit Pferden aufgewachsen ist, dass man dieses, ja, es ist eben dann doch schon auch ein Mysterium, das Pferd. Ja, also es ist nicht einfach so das gleiche Gefühl wie vielleicht bei einer Katze oder bei einem Hund. Es ist irgendwie etwas Magisches, was man nicht so beschreiben kann. Du hast ja auch ein Buch mit dem Titel Atelier Eskapade, der Aufbruch in die Freiheit, geschrieben. Ich würde ganz gerne nochmal zu diesem Wort Freiheit zurückkommen. Also du hast ja viel den Raum beschrieben. Aber was bedeutet für dich persönlich genau Freiheit?
Also das eine ist, denke ich, eine Form der Unabhängigkeit im Sinne von, ich kann jederzeit meine 2 bis 7 Sachen nehmen und los. Wohin auch immer. Um im Zweifelsfalle ein Abenteuer zu erleben. Und als du von deinem Mann erzählt hattest, der ja Abenteurer ist, da habe ich auch nochmal so richtig gemerkt, dann dachte ich an Erling Kagge und 2 Bücher von ihm, die so meine häufigen Reisebegleiter sind. Und da dachte ich auch nochmal, da hat es mich richtig so ein bisschen durchzuckt. Nicht jetzt, dieses Jahr vielleicht, aber doch nicht in sehr weiter Ferne liegen, glaube ich, ist für mich auch so ein Abenteuer steht wieder an. Also das ist auch etwas in mir, wo ich sage, wenn jemand kommt und sagt so, was ist noch offen, dass ich sage, dass ich irgendwie in meine Biografie mit reinschreiben darf, noch Abenteurerin, Eskapadeurin erlaube ich mir hinzuschreiben. Aber ja, einfach so ein Abenteuer, richtig nochmal.
In deinem Buch schreibst du einen Satz, der heißt, jede Blockade im Körper ist eine gehaltene Emotion. Wenn ich das richtig verstehe, liegt dann der Schlüssel zu unserem Wesenskern in unserem Körper und nicht so sehr in unserem Geist?
Ich würde sagen, dass das alles eine ganz starke Verbindung hat. Und ich habe mir so gewünscht, dass das, was ich vermittle, simpel ist. Weil ich finde, dass das Leben so komplex ist und so kompliziert geworden ist, auch nochmal, wenn man es jetzt vergleicht mit meiner Kindheit zu dem jetzt und was da alles so auf uns zukommt. Also für mich als jemand, der mit auch Medien nicht richtig gut und leicht klarkommt, ist es eine Riesenherausforderung. Und dann habe ich gedacht, gut, dann mach es ganz simpel. Und dies ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, diese Erkenntnis, dass man immer an der Basis am Körper anfangen kann. Also, ich sage jetzt mal so ein bisschen saloppes Beispiel. Wenn man ein Kind vor Schulalter, das weint oder greint, so jämmerlich irgendwie ist, stundenlang fragt, was mit ihm los ist, kommt man im Zweifelsfalle nicht unbedingt weiter. Während einfach mal zu sagen, Hände, Füße anfassen, ist es warm oder kalt, ist es müde und hat es Hunger. Dass man das einfach einmal erstmal löst und guckt, ob die Welt dann schon wieder in Ordnung ist. Und so sage ich immer, lass uns doch erstmal den Körper angucken, weil der so vernachlässigt ist und selbst für diejenigen, die regelmäßig Yoga machen oder sich schon auch da ein bisschen in Dialog stellen mit ihrem Körper, ist das immer wieder, merke ich, so gewinnbringend, weil eine innere Haltung, Rolle auch manchmal, auch zu einem physischen Ausdruck führt und es manchmal wirklich so erhebend ist, dass so eine kleine Stellschraube unendlich viel löst. Das ist wieder auch sowas wie in der Statik. Mein Vater war ja Architekt und wenn du das Fundament nicht ganz solide baust, dann wackelt alles oben drüber. Also kann so eine kleine Schraube im Nacken oder im Becken, die gelöst ist, im gesamten System ganz viel auslösen. Und dann ist es aber auch so, dass man schon häufig beobachten kann, dass Zugezogene im Körper auch in der Emotion halt für eine Blockade und im Kopf auch für eine mögliche Enge, sag ich mal, sorgt. Und das ja auch wieder etwas ist, was wir, glaube ich, alle kennen. In dem Moment, wo wir den Körper in Bewegung setzen, wo wir im Meer schwimmen oder, dann hat man natürlich auch dieses große Element noch um sich rum, aber dass das einfach auch den Geist unheimlich öffnet.
Was hindert denn uns Menschen deiner Meinung nach daran, dass wir uns so schwer unserem wesentlichen Kern öffnen können? Haben wir, meinst du, Angst, diesem überhaupt zu begegnen?
Ich glaube leider, dass es häufig schon mal gar nicht unbedingt dazu kommt, dass jemand das in seiner frühen Kindheit so erfährt, erlebt, dass er sagt, ah ja, das habe ich jetzt richtig breitleinwandig erlebt, erfahren und darauf kann ich mich besinnen und damit komme ich irgendwie gut durchs Leben. Das heißt, das ist schon mal Punkt Nummer eins, dass es große, große Überraschungen geben kann auf diesem Weg, das überhaupt erstmal wirklich für sich so ganz und gar in das Gefühl reinzukriegen. Und wenn es aber doch vielleicht so ist, dass dann, also spätestens in der Grundschule, würde ich mal sagen, etwas beginnt, was systematisch gegen die Bestärkung dieses Wesenkerns arbeitet. Und das ist einfach also eine Kontradynamik, die mich teilweise auch als mein Sohn in die Schule ging, in den Wahnsinn getrieben hat. Also ich dachte, das kann einfach nicht wahr sein. Und wenn ich das jetzt mit Erwachsenen erlebe, wie viel die das kostet, überhaupt das Vertrauen zu entwickeln, zu sagen, okay, ich muss mich hier nicht in Vergleich stellen, sondern ich werde einfach erstmal nur so hier gesehen und wahrgenommen und kann schwupp etwas zeigen, was schon nach außen strahlt und kann dann noch ergänzen und sagen, das fällt mir schwer oder davor habe ich Angst oder das ist so und kann das richtig entdecken und noch mit reinholen und was das dann für ein Grundwohlgefühl erstmal gibt. Ich kann eine Pause machen, wenn ich es brauche. Ich kann mich wieder in was reinbegeben, wenn es stimmt. Und ich glaube, es wäre so unendlich viel getan für uns alle, wenn an der Stelle nicht nur das Bewusstsein, weil ich glaube, das Bewusstsein ist zu einem recht großen Teil schon da, auch im sozialen Bereich und im erzieherischen Bereich, aber dass es einfach auch eine Umsetzung erfährt, dass wir in einer gemeinschaftlichen Situation erleben, wir sind alle unterschiedlich und wir müssen es sein, damit eine Gemeinschaft funktioniert. Nicht nur wir dürfen, sondern wir müssen es sein. Es ist völlig in Ordnung. Der kann das, die kann das, der ist dafür da. Du machst das toll. Und dass man einfach Kindern so schon klar macht, wie toll, ja. Ja gut, du bist nicht so schnell wie der, aber ist nicht so schlimm. Dafür hast du das. Und das wäre für mein Empfinden ein wesentliches Augenmerk und dann auch immer wieder eine gemeinschaftliches Engagement für eine verbindende Sache und Angelegenheit. Und das ist ja etwas, dem sind wir ja vollkommen entgleist. Also ich will jetzt nicht mit Religion ankommen. In einem konstruktiven, guten oder gesunden Rahmen könnte das ja auch etwas Tragendes sein. Aber auch das ist ja nun verschwindend wenig oder leider, dann gehe ich da mit dem Dalai Lama mit, Empathie ist wichtiger als Religion. Also das erstmal überhaupt wieder zu finden, da gibt es im Grunde genommen auch keinen wirklichen Rahmen. So, und dann kommt also jeder als Individuum in diese verschiedenen Competition, Wettbewerbsmodule hinein geschoben. Und das klingt jetzt alles ein bisschen überspitzt, weil es gibt ja auch in meinem Umfeld viele Menschen, die ihren Beruf wählen, ihn sehr lieben. Und auch ich liebe meine Tätigkeiten mit all den Herausforderungen, die sie dann mit sich bringen. Trotzdem ist in uns allen etwas davon besser, höher, schneller. Und das muss noch nicht mal die Elternhausprägung sein. Und das ist so etwas, wo ich denke, ja, da könnten wir unendlich viel Kraft gewinnen noch.
Mein Sohn war auch auf einer Montessori-Schule und das war so schön mitzuerleben, dass er dann, ich glaube, da war er so in der dritten Klasse, dann fand er Kunstunterricht blöd. Und dann hat der Kunstlehrer gesagt, kein Problem, du gehst einfach in der Zwischenzeit zum Skateboardfahren draußen auf den Schulhof und brauchst halt dann keinen Kunstunterricht machen, wenn du ihn eh nicht magst. Mhm. Und ich glaube, 5 Jahre später hat er dann an der Tür geklopft und hat gesagt, er würde jetzt doch ganz gerne mal mitmachen. Mhm. Und heute malt er Bilder und ist und traut sich das. Aber was ich so schön fand, dass ohne Bewertung der Lehrer einfach gesagt hat, na gut, wenn du nicht mitmachen willst, dann machst du halt jetzt nicht mit. Und aber es gab nicht so dieses, ah, du bist jetzt böse oder du gehorchst jetzt nicht, sondern und darüber konnte er sich annähern. Ich glaube, wenn er gezwungen worden wäre, würde er heute nicht malen oder würde er heute sich nicht ausdrücken. Mhm. Und das ist ja das, was du auch so schön beschrieben hast.
Ja.
Und wenn wir dann den Wesenskern gefunden haben, was schenkt er uns denn? Also kurz gefasst.
Also unsere Kraftquelle, Hingabe und elementar die Motivation. Die grundlegende Motivation im Leben, sich aus dieser Quelle heraus ins Leben reinzubewegen.
Und vielleicht auch unsere Träume zu leben.
Genau. Visionen, Träume.
So wie ich dich ja empfinde und erlebe, hast du eben, wie gesagt, so diese Gabe, genau wie deine Pferde übrigens, sehr, sehr viel zu erspüren und auch den Menschen dabei zu helfen, glücklicher zu sein oder mehr in ihrer Mitte zu sein. Warst du selbst immer glücklich mit dir und deinem Leben oder führte dich auch erst ein gewisser Schmerz oder ein steiniger Weg oder steinige Wege zu dieser innerlichen Erfüllung, die du heute ja ausstrahlst?
Also ich glaube, dass mein Anspruch ans Leben schon sehr hoch ist, dass ich das auch manchmal ganz schön herausgefordert habe, damit jeder Tag muss ein Fest sein, mindestens. Und damit auch die Herausforderung hatte, dass das Leben dann manchmal anders darauf reagiert hat oder sich entschieden hat. Dann ist es natürlich auch so, wenn man sehr hoch fliegt und sich das traut, dann kann man auch manchmal ganz schön runterrauschen. Also meine emotionale Amplitude ist stark, auf jeden Fall. Das ist eine Herausforderung, weil eine Frau sagte mal ganz reizend, die mich auch mal eine Weile begleitet hatte, die meinte, Frau Bäumer, Sie leben ja so zwischen den Polen. Das ist ganz wunderbar. Sie müssen nur ab und zu mal in der Mitte vorbei.
Sehr süß.
Fand ich auch so, so süß. Auch wie sie das gesagt hat, war so lustig. Und ja, ich merke schon, dass es für mich eine große Herausforderung ist, mich auch in Menschen hineinzuversetzen, die so auf so einer relativ sanften, leicht plätschernden Welle unterwegs sind in der Emotionalität. Das finde ich auch sehr spannend, aber dass ich da nicht mich so leicht reinfühlen kann. Und ich glaube schon, dass ich, also war das ein Freund von mir, der sagte, du erlebst einen Tag so wie viele ein Jahr. Und ich habe aber auch ein Stück weit gelernt, oder bin noch dabei, aber habe auch schon gelernt zu sagen, so, wir haben jetzt gerade unser letztes Festival, die letzte Eskapade, abgeschlossen. Und es ist tatsächlich so, dass man am Ende mit den Menschen da sitzt, geht mir immer mehr so, jetzt kenne ich die nun auch schon eine Weile, und sagt so, das macht überhaupt keinen Sinn, jetzt auseinanderzufahren. Also es ist einfach so, man denkt, lass uns mal 2 Tage Pause machen und dann geht's richtig los. Und diese Intensität, also die ich dann auch manchmal von Filmen kenne, wo man dann so dicht aneinander ist und ja, plötzlich alle so, das, was wir uns ja alle so wünschen, diese ganz starke, innige Verbindung und das weiterführen zu können und aber auch zu wissen, dieser Teil ist jetzt hier erlebt und man geht da wieder raus. Und es schließt sich ab und sortiert sich neu. Und jeder kann und darf dann so seine Wege ziehen mit dem schönen Gefühl zu wissen, man kommt irgendwo auch wieder zueinander oder dem Vertrauen dann, dem Fall vielleicht.
Diese große innige Verbundenheit zu den Menschen, die du ja hast, ist das deiner Meinung nach auch bei dem Tun und Gestalten das Geheimnis für jeden eigentlich, dass man erfolgreich ist, weil also ohne diese Verbundenheit zu dem Gegenüber, also wenn man nur bei sich ist, dann erscheint mir das manchmal gar nicht so möglich, dass man etwas macht, was auch erfüllt. Also es ist nicht alles nur in dir selbst. Ich glaube, wir müssen in den Dialog gehen, wir müssen in die Verbindung gehen, oder? Wie siehst du das?
Absolut. Absolut. Und ich glaube, gerade auch in diesem Bereich, wenn man sagt, man ist da Begleiter, wir suchen ja immer noch so ein bisschen nach dem Begriff, was wir da eigentlich machen im Team. Begleiter würde es vielleicht am besten beschreiben. Ist das, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt. Das eine ist, sich immer wieder sehr gut in sich zu verankern und zu sich hinstellen zu können und dann aber auch vollkommen, also ich bin total in der Verbindung mit den Menschen, mit jeder Zelle, physisch. Ich liebe es, die Menschen anzufassen, die Pferde genauso. Also, dass da wirklich auch eine Hinwendung stattfindet. Und ich arbeite ja auch sehr wenig kognitiv. Es gibt dafür auch Teile. Es gibt auch Schreibmomente. Das finde ich auch sehr, sehr schön und auch fordere immer zum Handgeschriebenen auf, weil es einfach anders aufgenommen, übersetzt wird und hängen bleibt als jetzt über digital. Und ansonsten aber geht es wirklich sehr viel über das gemeinsame Erleben eigentlich. Und das ist ein sehr verbindender Moment.
Wie wichtig ist dir denn die Vollkommenheit?
Ja, ich glaube schon, dass ich auch Idealist bin. Da ist schon was drin. Und da bin ich immer wieder herausgefordert, wenn das Leben da eben auch so ein bisschen Weichen stellt oder sagt, okay, hier ist jetzt auch eine Grenze erreicht. Da muss man manchmal auch die ganz nüchterne Realität, die ich mäßig spannend finde, mit dem abgleichen, was so die Vorstellungen, Bilder, manchmal auch Traumbilder sind, Visionen. Und ich merke an der Stelle jetzt, dass ich sehr aufgefordert bin, in das Gemeinsame und Gemeinschaftliche reinzugehen. Also, dass ich Dinge anrege. Und wir haben immer wieder Menschen so gesagt, ja, du bist auch ein, wie auch immer, so bist ein Alpha-Tier oder du bist Protagonistin oder so. Und das sind ja dann auch Prägungen, die man so vielleicht übernimmt über eine Zeit. Im Filmbereich war das ja nun auch lange Zeit so oder ist es, wie auch immer. Aber ich glaube, je näher ich mir so komme, desto mehr sehe ich mich als Stellvertreter, also auch in der Eskapade. Jetzt heißt es ja Eskapade Marie Bäumer und ich bin immer froh, wenn wir auch vom Atelier Eskapade reden, weil das für mich noch ein bisschen weiter dann vor mir steht und dass ich mich da mehr so wie ein, ich stelle mich da rein, um etwas zu vermitteln, aber das Ganze ist wie so eine eigenständige Geschichte, wie so ein eigenständiger Körper. Die Menschen, die dazu finden, sowohl die Teilnehmer als auch die Teammitglieder, kommen irgendwie auch dahin. Also es ist fast so, wie würde das von alleine das so ein bisschen anziehen und in die Welt bringen. Und jetzt merke ich aber eben auch, dass ich sage, okay, ich habe hier schon ganz schön viele Rollen übernommen und ich muss und möchte Rollen auch abgeben und teilen und mich eben dann auch öffnen und das mal wieder so ein bisschen bei der Vollkommenheit zu sagen, da kommt dann auch eine Dynamik rein, die ihre eigene ist und hat. Und das waren schon auch wirkliche Lernprozesse. Da dann nicht zu viel zu wollen, zu erwarten oder vielleicht manchmal auch im Alleingang Dinge zu machen, wo die anderen gar nicht so richtig hinterherkamen, sondern sein, es braucht auch so seine Zeit, seinen Atem oder und dann ist da ein Riesenschlüssel auch die Dankbarkeit gewesen, also das Bewusstsein, wie viel da andere auch an Kraft, Energie und Leidenschaft mit reingeben, sich identifizieren und auch nochmal zu erkennen, dass das nicht selbstverständlich ist, sondern dass das ein Riesengeschenk ist.
Also könntest du auch dir vorstellen, dass du in Zukunft auch Menschen dahingehend ausbildest, dass die das auch lernen bei dir und dass du dann vielleicht auch in anderen Ländern oder anderen Plätzen das unter deinem Namen natürlich anbieten könntest?
Ja, also die Idee kam früh auf von einer Freundin und ich würde mich unglaublich freuen, wenn wir das schaffen, diese, ich sage jetzt einfach mal Methode, diese Basis in eine Lehrform zu führen und weiterzugeben, weil ich einfach auch mitkriege, dass aus ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen Menschen kommen, ganz viel Coaches, die sagen, die Physis ist bei uns komplett hinten runtergefallen. Der Aspekt des Körperlichen und welche Bedeutung der hat. Dann gibt es natürlich den Teil mit den Pferden, da könnte man einen Extrastrang draus machen. Das ist jetzt ja gar nicht das Wesentlichste. Für mich ist es sehr wesentlich, weil meine Inspiration und Kraftquelle ist da. Ich habe durch die unendlich viel gelernt im Umgang mit mir und mit Menschen und sie inspirieren mich einfach ständig. Auch im Thema Spannung, Entspannung. Wie führe ich ganz, ganz hohe Sensibilität mit dieser archaischen Kraft, die die Hengste dann auch freilegen? Die Weide war ja nun heute sehr ruhig und gemäßigt. Das ist ja auch nochmal spannend zu sehen, wenn die richtig um die Häuser springen. Steckt ja auch eine unheimliche Dynamik drin. Und auch das ist so ein tolles Gegenüber und eine Anregung, um auch eigene Energie wieder freizulegen. Und das eben mit einer Sanftheit zu führen, also da nicht mit großen Buchstaben und großen Gesten und lauten Tönen zu kommen, sondern wirklich auch ganz fein zu bleiben. Das sind einfach auch Momente, die mich unheimlich inspirieren und die ich in der Übertragung auf uns Menschen sehr spannend finde, Gesten zu führen. Dass eine Geste beim Herzen anfängt, genauso wie die Sprache. Das ist was anderes, wenn ich sage, boah, ist ja der Hammer. Oder ich sage, was für ein wunderschöner Ort. Also solche Dinge, auch da, da kommt wirklich sehr viel zusammen.
Du hast ja schon erzählt, dass du einen 26-jährigen Sohn hast. Als er 11 Jahre alt war, hast du und dein Lebenspartner, ich glaube, ihr wart ja nicht verheiratet, oder? Euch getrennt. Ich habe mich auch vom Vater meiner Kinder, einem Franzosen, getrennt, als meine Kinder 9 und 11 waren. Und hatte ihnen gegenüber oft so ein gewisses schlechtes Gewissen, ob ich nicht vielleicht doch zu egoistisch gehandelt habe, vielleicht nicht genug durchgehalten habe. Und natürlich haben die unter der Trennung sehr gelitten, zumindest sagen sie das heute auch immer noch. Hast du das Gefühl, wir Eltern denken zu sehr an uns selbst heutzutage und nicht mehr, sagen wir mal, und sind nicht mehr so bereit, unser eigenes Glücklichsein für das der Kinder zu opfern?
Ich weiß nicht, ob ich das jetzt allgemein so sagen würde. Ich erlebe das sehr unterschiedlich in meiner Generation und ich kann nur selber sagen, dass ich ein ganz schönes Kapitel habe an Schuldgefühlen, vor allen Dingen meinem Sohn gegenüber. Und weder mein Sohn macht mir Vorwürfe, noch meine Freunde. Im besten Falle sind einige einfach nur mit leisen Nicken verständnisvoll, wenn ich dann bestimmte Punkte anspreche. Aber ich selber könnte also damit schon immer wieder schlaflose Nächte verbringen und merke, dass das auch wirklich immer wieder eine Aufgabe ist für mich, das irgendwie zur Ruhe zu bringen und zu ersetzen mit Dingen, die jetzt hier stattfinden. Und ich finde auch, also Trennung, da finde ich unsere Spezies auch manchmal wirklich wieder sehr komplex und kompliziert, wo man irgendwie sagt, genauso wie kaputte Zähne sollten irgendwie Trennungen und emotionaler Mangel in der Kindheit nicht vorkommen. So, das finde ich, da wären wir schon mal einen Riesenschritt weiter. das hat solche Tragweiten. Und es ist und bleibt in sich irgendwo unnatürlich. Ich muss aber sagen, dass ich immer Befürworter bin, auch diese Kraft aufzubringen, sich von jemandem zu lösen, wenn es nicht stimmt. Weil es, glaube ich, am Ende des Tages sehr, sehr, sehr selten für alle gewinnbringend ist, wenn Eltern oder Paare sich verbiegen, um eine vielleicht in sich stimmige Form aufrechtzuerhalten, die aber dann nicht gefüllt ist von den Emotionen her, von den Gefühlen her. Und das, es bleibt trotzdem ein Chapter.
Ja. Aber es kommt ja heute schon wirklich wahnsinnig oft vor. Ich habe gerade eine Statistik gelesen, dass in München bei mir zu Hause jedes 1,3. oder 1,2. Kind in der Grundschule getrennte Eltern hat. Und da habe ich dann schon Schreck gekriegt und habe mir gesagt, werfen wir zu schnell hin? Also sind wir nicht mehr fähig zu sagen, ich glaube, man muss jetzt vielleicht nicht so wie vor 100 Jahren, wo man alles mitgemacht hat, weil man sich, glaube ich, auch gar nicht scheiden lassen durfte. Aber manchmal denke ich mir schon, ist da irgendwie was, dass wir zu sehr eben dann doch an uns denken, obwohl wir ja eigentlich diese Kinder zumindest meistens bewusst in die Welt gesetzt haben mit einem Menschen, den wir lieben oder liebten, und dann eben nicht bereit sind, jetzt hier weiter da den Weg zu gehen. Mhm. Also das war so ein bisschen mein Gedanke, also der mich immer bis heute noch beschäftigt, weil klar, wir wollen glücklich sein, aber vergessen wir dabei vielleicht ein bisschen zu sehr auch das Glück unserer Kinder. Mhm. Du bist ja eine sehr schöne Frau. Warst du dir dessen eigentlich immer bewusst? Also auch als jüngeres Mädchen? Also wie hat dich das beeinflusst, die Schönheit?
Ja, also ich habe als lustigerweise in den letzten Wochen immer wieder mal in meine Kindheit gedacht und dass wir beide, meine Schwester und ich beide, immer wieder auch ganz schön Attacken ausgesetzt waren und geärgert, gehänselt wurden, auch als Kinder teilweise. Ich hatte auch so eine große Zahnlücke, da wurde ich dann irgendwie immer geärgert und meine Schwester hatte irgendwelche anderen Geschichten, aber ich auch dachte, Mann, wie krass Kinder untereinander schon auch so sind. Und ich weiß gar nicht, irgendwie, bei mir war das alles immer sehr spät. Ich war auch wirklich Spätentwickler, wie meine Pferde. Und ich glaube, irgendwann im Teenageralter fing das dann so ein bisschen an, oder dass ich mich so erinnere, dass ich mit meiner Mutter irgendwie unterwegs war und dann eine Bekannte irgendwie zu ihr sagte, ja, sie haben ja auch wirklich eine hübsche Tochter, oder irgendwie so, dass das dann so mal so Thema war überhaupt. Und ich habe selber grundsätzlich ein großes Faible für Schönheit, Ästhetik. Ich liebe es, wenn in Frankreich sich die Menschen morgens im Dorf, die Damen ihre kleinen Haare ondulieren und die Männer mit Parfum da reinkommen und schon so ein bisschen zurechtgemacht alle. Ich finde das einfach wunderbar. Also ich mag das. Ich liebe es, wenn Menschen daran Freude haben, sich schön anzuziehen, ja, sich irgendwie so zurechtzumachen. Für mich war das nie irgendwas, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, also so oberflächlich schon gar nicht, aber auch nicht so, was manchmal ein bisschen so in dem etwas norddeutschen Gefilden, wo es so immer sehr viel um Natürlichkeit ging und ungeschminkt und Gummistiefel. Was auch alles wunderbar ist, wenn man es so sein und leben kann, aber für mich nie irgendwie als Nonplusultra oder so, das andere hat daneben irgendwie keine Berechtigung galt. Und dieses, also ich kann eigentlich immer nur sagen, dass ich mir gerne diese Aufmerksamkeit auch geschenkt habe. Mhm. Und selbst zu meinen Pferden im Stall, also gehe ich eigentlich nie irgendwie komplett verlottert. Ich habe immer gesagt, dann fangen die an, sich Sorgen zu machen. Das ist für mich auch eine Form so Aufmerksamkeit meinem Umfeld gegenüber. Mhm. So würde ich es eigentlich vielleicht sagen. Aber es ist für mich auch jetzt nicht ein Stress. Also dass ich so das Gefühl habe, es ist keine Anstrengung, sondern es gehört für mich einfach in die Lebensfreude und Lebensqualität so mit dazu.
Ja. Deine Schauspielkollegin Maria Furtwängler hat 2016 die Stiftung Malisa gegründet, mit der sie sich ja für freie, gleichberechtigte Gesellschaft, die Beendigung von Gewalt gegen Frauen, Zwangsprostitution, Diskriminierung und Ausbeutung engagiert. Dabei betrachtete sie auch mehrere Studien oder beauftragte sie die so, glaube ich, auch selber, wie zum Beispiel die Diversität im deutschen Film. Das sollte dann ein etwas ja schlechtes Ergebnis mit sich tragen. Das war nämlich dann so, dass sie herausfand, dass Frauenfiguren, die also älter als 30 sind, sehr, sehr, sehr stark oder rapide abnehmen und dass Frauen, die eine Rolle bekommen, dreimal so häufig sehr dünn sind als die Männer. Also es geht einmal um dieses Alter, aber auch ums Aussehen, dünn, dick und so weiter. Aber auch bei Regie und bei Drehbuch gibt's da ziemliche Diskrepanzen. Und diese älteren Schauspielerinnen Michaela May, Gisela Schneeberger und Jutta Speidel klagten kürzlich über die mangelnden komplexeren Rollen. Also zum Beispiel sagten sie, wie das zum Beispiel Meryl Streep in den USA bekommt, und dass sie keine Lust mehr haben, einfach immer nur die Oma zu spielen oder auf die Oma reduziert zu werden. Wie empfindest du denn dieses Thema? Du bist ja jetzt auch nicht mehr 30, sondern 55. Wie siehst du das?
Also das eine ist natürlich, dass in der Unterhaltungsindustrie und im Bereich Film, Schauspiel, Fernsehen man ja schon mal sehr genau hinschauen kann, was wird da überhaupt erzählt und wie. Da finde ich, kann man schon mal ansetzen und sagen, da ist noch durchaus was drin, dass man einfach den vielen wunderbaren Autoren in diesem Land mehr Raum gibt und mal wirklich wieder an die Essenz der intelligenten Geschichte kommt und Inhalte und nicht irgendein großes Konglomerat von sehr belanglosen, austauschbaren Unterhaltungsformaten. Jeder Schauspieler, der als wahrhaftiger Schauspieler antritt, möchte starke Charaktere haben und interpretieren und erzählen. Und dass diese Sehnsucht da ist und die nimmt auch nicht ab, wenn man älter wird, dies finde ich total logisch. Und es ist ganz sicher so, dass Film einfach sehr viel auch mit Bildern zu tun hat, mit einer Verführbarkeit, Attraktivität und so weiter und so weiter. Und das Thema der Jugendlichkeit, ich denke, dass in Europa kann man schon sagen, die Franzosen ziemlich weit vorne liegen mit der Bereitschaft, mit ihren Ikonen und dem Alter mitzugehen, Geschichten über ältere Menschen zu erzählen, eine große Natürlichkeit zeigen. Man kann jetzt, also vom Thema der Physiognomie sind sie sicherlich nicht die, die sich irgendwie auch für die molligeren Menschen entscheiden, das nicht. Aber an der Stelle, denke ich, ist da schon mal ist noch schon mal ein bisschen anders als bei uns. Aber ich finde, dass auch jetzt da was geschieht. Das ist gut. Es kommen immer mehr Stimmen. Wir haben vor jetzt ja eine ganze Reihe von Jahren auch dieses MeToo-Thema, Diversität. Ich sehe das auch an den Schauspielschulen. Also da ist ganz viel gemischt, ganz unterschiedliche Wesen einfach. Das finde ich, hat sich schon einiges auch bewegt. Und trotzdem, gerade wenn es in den Filmbereich geht, wird man nicht umhinkommen, dass immer wieder auch dieser Aspekt mit dem, was dann nach von außen kommt und projiziert wird, beeinflusst wird durch Werbung, durch Formate im Fernsehen und so weiter, Shows und so, dass das auch immer dann wieder einen Einfluss darauf nimmt.
Mhm. Sind denn deiner Meinung nach Botox oder vielleicht sogar Lifting die Lösung, um das drohende Ende der Karriere oder die Sackgasse der Oma-Rolle hinauszuzögern? Wie siehst du das? Es ist ja auch, zumindest habe ich den Eindruck, es war mal gerade in Hollywood sowas, wo man dachte, oh Gott, jetzt machen sie das alle. Und jetzt habe ich wiederum das Gefühl, es geht wieder so ein bisschen zurück. Aber vielleicht bilde ich mir das nur ein.
da muss ich tatsächlich sagen, dass ich da nicht weit genug im ganzen Geschehen drin bin. Ich so am Rande, auch als ich durch Amerika gefahren bin, es war ja mehr so im mittleren Westen, war ich doch überrascht, wie viele Frauen, da Männer auch, aber Frauen vor allen Dingen geliftet sind, operiert sind, und das ist schon sehr, sehr viel mehr im gängigen, alltäglichen Bild auch einfach so schon da ist. Man sieht es. Es ist eine Behinderung im Spiel. Also es ist eigentlich vollkommen kontraproduktiv. Es gibt ja verschiedene größere Namen auch, die in Hauptrollen, in großen Rollen gespielt haben, die augenscheinlich Botox gespritzt hatten, und das ist einfach grotesk. Also da bewegt sich an der Stelle einfach nichts mehr und die Mimik fällt da aus. Es ist eben spannend, also es ist ja fast so ein bisschen berührend, bis ja, zeigt einfach noch mal deutlicher die Misere. Es ändert ja nichts daran, dass wir älter werden und dass der Körper sich verändert, und es ist so ein bisschen wie so ein Schrei, finde ich immer, so ein bisschen so ein Ruf. Auch das wieder alles sehr menschlich, aber es ist keine Lösung in dem Sinne. Und ich finde es zutiefst bewundernd und berührend und auch schön, wenn man Menschen sieht, die im Showbereich oder in der Kreativität, jetzt sind wir hier vielleicht vor allen Dingen dann im Filmbereich auch, in ihren Altersprozessen weitergehen und sich da auch zeigen und erzählen. Und das ist natürlich wieder das Tolle, dass also das, was uns verbindet mit diesen Menschen, mit den Schauspielern, ist ja auch wieder nur ihre Bereitschaft, wirklich aufzumachen und zu berühren und sich berührbar zu machen. Und das ist also ein zerknitterter Yves Montand war mindestens genauso berührend wie ein ganz junger. Also der Blick und dieser Blick in die Seele, der ist ja da. Und am Ende denke ich, wenn einem das gelingt, diese Schwellen auch da zu überschreiten, Monika Bleibtreu war ein super Beispiel, dann ist das wunderbar. Und dann gibt es auch hier, glaube ich, wieder so Persönlichkeiten. Also ich finde das auch mal wieder spannend. Ich habe neulich einen unheimlich lustigen Podcast gehört von einer jungen Frau, die einen Inder, einen Experten in diesen verschiedenen Ausrichtungen der ayurvedischen, und da gibt's ja dieses, wie heißt das jetzt? Hatha? Pitta?
Kapha. Vata und Pitta. Meine Tochter hat auch Ayurveda gelernt.
Ja, genau.
Aber ich glaube, so ungefähr heißt es.
Ja. Und dann hatte er diesen herrlichen, also Englisch und dann mit diesem herrlichen indischen Akzent, unheimlich schnell, ununterbrochen geredet, wahnsinnig lustig und sehr pointiert, wie diese unterschiedlichen Typen reagieren bei irgendwie was, ne? Also der eine setzt sich irgendwie hin, wenn Drama ist, und isst irgendwie 3 Tafeln Schokolade, und der nächste geht in die Decke und holt den Boxsack irgendwie von der Decke vor lauter Ärger, und der dritte gerät in Panik und bringt sich um. Und das hat er einfach mal so in einem Atemzuge mit so einem lustigen, ne? So, ah, das war doch nicht so, wie bitte, warte mal, da muss ich nochmal kurz zurückspielen. Spulen, es war so lustig. Und das ist eben auch so ein Punkt mit dem Altern, Weitergehen, Bedürfnissen, Ausdruck. Wie ist die Prägung? Hat man irgendein Vorbild dafür? Und was ist der eigene Typ? Also bin ich ein ganz jugendlicher Mensch, Wesen, und habe sehr viel Zuwendung, Zuspruch, Anerkennung bekommen über mein jugendliches Aussehen zum Beispiel. Ich habe mal bei einem Schauspielkurs in Ludwigsburg neben einer Schönheitsklinik gewohnt. Da sind nur überdurchschnittlich gut aussehende Menschen reinspaziert. Und da dachte ich nochmal, ah ja, interessant. Dachte ich irgendwie auch am Ende logisch.
Ist übrigens auch sehr interessant. Ich habe eine Freundin, die arbeitet an einer Klinik für magersüchtige Menschen bis 18. Und sie erzählt mir immer, dass jeder, der dort eingeliefert wird, also ab 12 bis 18, wunderschön ist. Also sie sagt, die sind schon mal an sich ganz schöne Menschen. Und dann trotzdem haben sie eben das. Und das ist fand ich sehr berührend, habe ich mir so gedacht. Ah, man denkt ja eigentlich eher, dass derjenige, der vielleicht vom Glück nicht ganz so beschenkt worden ist, dann an sich zweifelt oder seine Probleme hat. Aber da fand ich sehr, ich meine, da siehst du es ja auch bei dem Beispiel, was du gerade gebracht hast. Also dass man eben sich, obwohl man schon eigentlich schon viel mitbekommen hat, dennoch noch an sich optimieren möchte.
Ja, und eben hier, da sind wir so ein bisschen beim Flächigen. Das ist immer so das, wo ich mir wünsche, dass wir Menschen dreidimensionaler werden. Das heißt, dass wir die Bereitschaft haben, mehr zu erfassen, was ist da genau, und nicht sagen, ja, wieso du? Du siehst doch eh so toll aus, was sollst du denn irgendwie so für Probleme haben? Das Selbstbewusstsein ist ja nicht maßgeblich oder zumindest nicht nur ans Äußere gebunden, sondern auch, wie verhält sich das zum Beispiel in einem familiären Kontext? Ist das, also es gab mal, das fand ich so wundervoll, eine russische, ich glaube, ist aus Sibirien, war die sibirische, unglaubliche Frau, die wurde dann Model, mit eben dann auch diesen kilometerlangen Beinen und so weiter. Und die Großmutter sagte, als sie Teenager war, meinte sie nicht, ah, du bist wunderschön und du wirst ein Model werden und so, sondern sie sagte, du hast lange Beine, du kommst weit um die Welt. Und da dachte ich so, ja, das ist wieder so was Schönes eigentlich, nicht zu sagen, was weiß ich, dass also jemand schön aussieht, ist ja auch dann etwas, was sich im Charme vermittelt, transparent damit zu sein, dass Menschen gerne hingucken. Es gibt ja auch Menschen, die erstmal sehr schön gebaut sind und man spürt trotzdem irgendwie so eine innere Hürde, sich dahin zu wenden, weil irgendwas innerlich zugezogen ist oder so. Und dass wir eben diese ganzen Aspekte oder Attribute immer mal auch schaffen, so in einen anderen Zusammenhang zu setzen.
Das stimmt. Ich bin ja inzwischen 62 Jahre alt und merke, dass ich mehr und mehr im Jetzt lebe und nicht mehr so viel an morgen denke. Ich mache auch nur noch die Dinge, die ich wirklich machen möchte, höre mehr auf meinen Bauch als auf meinen Verstand. Und ich bin auch nur noch mit Menschen befreundet, die mir gut tun. Das war vor 10 Jahren anders. Da habe ich mich viel mehr verbogen, viel mehr ausgehalten, viel mehr ertragen und habe auch Träume und Sehnsüchte so ein bisschen manchmal so auf morgen verschoben oder auf die Zukunft verschoben. Lebst du heute genau das Leben, was du immer leben wolltest?
Ja, also ein Teil davon auf jeden Fall. Ich glaube, bei mir war wirklich die Herausforderung, dass ich vom ich kann alles und mach alles und schaff alles zu sagen, okay, jetzt machst du alles, was du gerade kannst. Und das machst du jetzt und das ist wunderbar. Und dann guckst du weiter.
Also du wolltest ein bisschen zu viel.
Immer ein bisschen zu viel. Und damit habe ich auch viel erreicht. Aber wie ich sagte, mit diesen Amplituden ist auch manchmal die Gefahr, dass es dann irgendwo so überschwappt und die eigene Grenze an einer bestimmten Stelle übersprungen oder mehrfach übersprungen wurde. Und jetzt ist es, glaube ich, wirklich auch nochmal so ein kleiner buddhistischer Link zu sagen, das geschieht jetzt gerade und das ist wunderbar und du machst es jetzt und übst die Dinge aus und da kannst du all das reingeben und sich dann auch, ja, das ist, glaube ich, schon auch ein Stück weit so, dass ja in einem, ab einem gewissen Alter einfach die geistigen Kräfte nochmal so ganz stark genährt werden wollen und man auch weitergibt und aber auch die physische Kraft sich ein bisschen verändert, auch wenn noch viel da ist, trotzdem anderes Ruhebedürfnis, Rückzugsbedürfnis da ist und die Energien einfach anders verteilt werden müssen. Und das ist so ein Part. Und wenn ich dann nicht aufpasse, kann manchmal so eine kleine Kiste aufgehen, wo es dann so, ja, aber ich wollte dies doch jetzt und das noch und ich habe das noch vor und wieso können. Und das ist doch nicht zu fassen, dass das jetzt nicht auch noch alles irgendwie läuft. Und da merke ich, das geht mir sowohl bei Menschen so, also ich irgendwie manchmal durchdrehen könnte, weil meine Freunde oder Nächsten dann sehr weit auseinander leben, dass ich die immer irgendwie alle so an einen Ort holen möchte, wie auch bei dann bestimmten Projekten oder so.
Du lebst ja seit 17 Jahren hier in Frankreich und nicht mehr in deiner Heimat Deutschland. Was bedeutet dir dieses Land?
Es ist auch Inspiration auf jeden Fall. Ich liebe diese Behutsamkeit, die in dieser Kultur, in der Sprache ist, in der Ausdrucksform, die Sinnlichkeit. Für mich ist Frankreich Natur, 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 weil ich lebe einfach hier sehr nah an der Natur und schlafe im Sommer immer draußen. Und das jetzt hier hören wir wieder Käuzchen und Vögel und es duftet nach Rosmarin und Rosen und Gras und das ist einfach etwas, was ich sehr, sehr stark mit dem Leben hier verbinde. Menschen natürlich, die ich sehr liebe, die mir sehr nah sind, die Champagner lieben, gutes Essen und Tanzen und auch so dieser Bereitschaft zu sagen, das ist irgendwie jetzt nicht so gut gelaufen, aber es geht's weiter. Das ist schon etwas, was ich schon merke, so auch in unserer Kultur ziemlich stark drin ist, dann lange noch mit solchen Themen sich zu befassen. Und ja, natürlich auch von dem Breitengrad her Licht.
Licht. Ja. Und Sonne. Ja. Die haben wir ja gerade nicht ganz so, aber jetzt kam der ein bisschen raus. Meine letzte Frage wäre, bist du gläubig oder wo findest du Besinnung und Trost?
Also ich habe einen Glauben, den ich auch als einen sehr eigenen Glauben, so Naturglaube bezeichnen würde. Eine Form von spiritueller Verbindung zu Kräften, die da sind, die ich auch sehr schnell ansprechen kann, die ich wie so ein bisschen um mich herum sammle, auch manchmal richtig um Rat frage. Ich glaube sehr an das tiefe innere Wissen und die Weisheit in uns allen und versuche auch da, mich immer wieder damit zu verbinden und auch die Menschen, die zu uns kommen, denen da eine Tür hin zu öffnen. Das geht ja weit hinaus über den Moment, wo wir hier irgendwie auf der Erde sind. Ich glaube, das sind schon wirklich ganz alte Überlieferungen, sage ich jetzt einfach mal, die so da sind. Und ich glaube auch an das grundlegend Gute im Menschen. Also ich glaube, egal wo ein Mensch sich hinbewegt, wenn es irgendwo in was ganz Schwieriges, Dunkles, Verborgenes, Verbogenes geht, dass in der tiefen Essenz jeder Mensch erstmal mit einem ganz guten Kern auf die Welt kommt und dass für mich da ein ganz, ganz großer Wunsch drin liegt, dass jetzt mit dem, was in der Welt geschieht, wo ich manchmal so fassungslos bin, mit denke ich, so vielen anderen Menschen auch zu sein, dass es überhaupt noch Krieg gibt, dass überhaupt solche Entwicklungen und Strömungen gibt, wie sie gerade sich wieder darstellen. Und dass das einfach gerade eine ganz, ganz großer Appell ist, sich immer und immer wieder mit diesem Glauben an dieses Grundgute zu verbinden und an der Sache weiterzumachen, die sich dem zuwendet und dann auch Menschen, die sich dem zuwenden, also Komplizen auf diesem Weg zu finden.
Ja, liebe Marie, ich danke dir für dieses lehrreiche und inspirierende Gespräch, welches sicherlich uns allen Mut macht, unseren Wesenskern zu entdecken und zu dem zu stehen, was uns ausmacht. Also ich werde auf jeden Fall einmal bei deinem mehrtägigen Atelier Eskapade oder Eskapade Marie Bäumer, wie du es jetzt nennst, teilnehmen und bin schon sehr gespannt, was es mit mir macht und was es bewirkt.
Schön. Vielen Dank, Tanja. Vielen Dank für deine Bereitschaft, herzukommen und deinen Mut heute. Und in mir schwingt das auch richtig noch nach, wie du so, war ein bisschen wie so eine Seerose, die noch leicht geschlossen war und sich dann so geöffnet hat.
Ja, danke, dass ich das erleben durfte.